Stadt, Land.
Was?
Eine Podcast-Reise zu Orten, an denen sich mystische, sonderbare und spannende Geschichten zugetragen haben sollen.
Mit Domescu und Nicole.
Ah.
Stopp! Herzlich willkommen zu unserer bereits 11. Folge Stadt, Land, was? Wir freuen uns sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Alle 2 Wochen erzählen Domescu und ich uns gegenseitig Geschichten, die sich an besonderen Orten zugetragen haben. Und in der letzten Woche hast du, lieber Domescu, mir von der deutschen Stadt Tangermünde erzählt. Was war denn die besondere Geschichte dahinter?
Die besondere Geschichte aus der Stadt Tangermünde dreht sich um Grete Minde, eine junge Frau, die sich von ihrer Familie betrogen fühlt, möglicherweise oder relativ wahrscheinlich auch betrogen wurde und Rache nimmt.
Ich finde, viel besser hättest du diese Folge nicht anpreisen können.
Oder nimmt sie vielleicht doch nicht Rache?
Ihr müsst reinhören, um es herauszufinden. Vielleicht habt ihr auch schon reingehört. Dann dürft ihr uns natürlich auch gerne eine Bewertung da lassen bei Spotify oder bei Apple Podcast oder wo auch immer ihr uns hört, wo auch immer ihr uns bewerten könnt. Wir freuen uns immer über 5 Sterne oder einfach ein paar nette Worte.
Auf jeden Fall.
Heute erzähle ich dir eine Geschichte und zwar zum Buchstaben G. Und normalerweise lassen wir uns an dieser Stelle gegenseitig raten, um welchen Ort es geht. Aber ich glaube, diesmal ist es nicht nötig, denn du weißt schon, von welchem Ort ich dir heute berichten werde, oder?
Ich kann es mir denken.
Und das hat nicht etwa den Grund, dass ich es dir erzählt habe oder weil ich irgendwie meine Notizen hier in der Wohnung habe rumliegen lassen, sondern weil tatsächlich in dem Ort, über den ich heute rede, in Glencoe in Schottland, die Idee für diesen Podcast geboren wurde. Wir begeben uns also heute quasi an den Geburtsort von Stadt, Land, was? Und das macht den Ort zumindest für uns beide ja schon nochmal viel besonderer, oder?
Total. Also als wir dir diesen Buchstaben ausgelost haben, ich wollte ja nichts sagen, aber ich habe schon irgendwie gehofft, dass du diese Geschichte machst. Ansonsten hätte man mir irgendwann den Buchstaben G auslosen müssen, damit ich es dann hätte machen können.
Und wie ihr euch jetzt vielleicht denken könnt, hat das natürlich so ein bisschen den Nachteil, dass Domescu die Geschichte, die ich heute erzählen werde, jetzt grob schon kennt, weil wir sie eben gemeinsam in Glencoe in Schottland erfahren haben, wo wir letztes Jahr waren. Aber ich glaube, dass du wahrscheinlich trotzdem ein paar Dinge vergessen haben wirst. Vielleicht hast du die Geschichte ja auch noch anders in Erinnerung. Und vielleicht ist es dann ja auch eher ein Vorteil, denn du kannst natürlich auch noch ergänzen, woran du dich noch erinnerst. Oder kannst sagen, das hatte ich aber ganz anders in Erinnerung.
Okay, ich glaube, sowohl für dich als auch für unsere Zuhörenden, die sich dann ja wahrscheinlich immer mit mir, dem Zuhörer, identifizieren, ist es, glaube ich, ganz gut, was ich jetzt sage, nämlich ich erinnere mich nur noch fragmentarisch, würde ich jetzt mal sagen. Also ich kenne, glaube ich, die Grundstory, aber alles andere bin ich blank.
Okay, das freut mich zu hören. Also, lieber Domescu und lieber Zuhörende, wir gehen heute nach Glencoe in die schottischen Highlands. Das ist so die nördliche Hälfte Schottlands, wenn man das so ganz platt sagen will. Und Glencoe selbst liegt in den westlichen Highlands. Das ist eine Gegend, die ist berühmt für ihre umwerfende Schönheit. Wir waren da letztes Jahr, Freunde von uns waren jetzt erst vor einer Woche dort. Dunkle, kühle Berge, die einen ganz ehrfürchtig werden lassen, umringt von saftigem Grün, von kristallklaren Gewässern und auch einer Natur, die auf mich unberührt und irgendwie so sagenhaft, märchenhaft gewirkt hat.
Also ich kann das nur unterstreichen. Ich will eigentlich wissen, hast du mir ein Foto davon mitgebracht? Weil ich fand's wirklich, wirklich schön. Also hätte ich nie gedacht, bin ja mehr so ein Südeuropa-Typ. Aber dieser Urlaub, der hat mich wirklich fasziniert.
Und das ist ein gutes Stichwort. Aber natürlich habe ich Fotos mitgebracht. Du darfst das Dokument öffnen, was ich dir geschickt habe und zu dem ersten Foto runterscrollen. Das ist diesmal sogar tatsächlich ein privates aus unserem Urlaub.
Ja, ich beschreibe mal, was ich sehe. Ich sehe einen vom Regen etwas matschigen Feldweg, der zum Fuße des Ben Nevis führt, dem höchsten Berg Schottlands und des Vereinigten Königreichs.
Ganz genau. Und ich habe dir auch noch ein zweites Bild mitgebracht. Das kannst du dir auch direkt angucken, auch aus unserem Urlaub.
Oh ja, da sind wir, ich weiß leider nicht mehr, wie der Ort hieß.
Ich wollte es noch nachgucken, aber ich habe es leider vergessen.
Ja, sehr gut. Vielleicht reichen wir das für alle, die uns dann noch fragen, nach. Auf jeden Fall bin ich das an einem Fluss, ganz in der Nähe des Ben Nevis und auch gar nicht so weit weg von Glencoe.
Ich glaube, es war in der Nähe von Inverlochy.
Ja, ich glaube auch.
Ja, genau. Aber ich habe jetzt auch extra noch dieses weite Bild mitgenommen, weil ich finde, das ist ein ganz schöner Kontrast zu diesem nebligen Berg. Weil das war ja nur ein paar Tage vorher, ich glaube nur ein, zwei Tage vorher. Und wir hatten strahlenden Sonnenschein. Wir hatten da dieses sanfte, ruhige Tal mit dem Fluss daneben, der so gemütlich vor sich hingeplätschert hat. Da liefen noch Hasen rum und Schafe. Also es war so ein bisschen wie bei den Teletubbies.
Schön gesagt, ja.
Nicht nur wir fanden die Highlands märchenhaft, auch in einigen Filmen tauchen sie auf. Zum Beispiel in Braveheart, da haben tatsächlich auch erst gestern unsere Freunde von geredet, die eben gerade in den Highlands waren. Auch der Bond-Film Skyfall spielt in den Highlands und natürlich auch einige wichtige Harry Potter-Szenen, die ja, wir uns dann quasi auch live angeguckt haben, also die Drehorte dafür. Doch kommen wir von der Fiktion einmal in die Realität oder genau genommen in die Vergangenheit. Und du hattest ja bereits in deiner L-Folge, L wie Lester, von den komplizierten Verflechtungen rund um den englischen Königsthron berichtet.
Oh ja.
Wir sind zwar heute in Schottland, aber ich glaube, so viel Geschichtsverständnis haben wir alle, dass wir wissen, Schottland steckt da knietief mit drin in diesen komischen Verflechtungen. Und auch schon seit Ewigkeiten ist der Kampf um Unabhängigkeit ein sehr großes und wichtiges Thema in Schottland. Heutzutage wird er zum Glück ohne tödliche Waffen ausgetragen.
Aktuell, ja.
Aktuell, genau. Aber das war natürlich auch lange anders. Schon seit 1603 werden Schottland und England in Personalunion regiert, sprich durch einen König oder Königin. Und erstmals war das James der VI. Von Schottland, der dann in England und Irland James der I. hieß. Warum er jetzt der Erste war und was aus ihm wurde, das interessiert uns heute allerdings nicht.
Okay, ich vergesse das einfach ganz.
Genau. Ich denke, in deiner L-Folge ist auch schon deutlich geworden, dass man über jeden einzelnen König und über jede einzelne Königin mindestens eine Folge machen könnte. Da gibt es immer sehr viel zu erzählen. Aber unsere Geschichte heute setzt etwas später ein, aber auch nicht sehr viel später, und zwar 1685. Mhm. Da wurde James der II., also ein Nachkomme von James dem I., auf den Thron gesetzt. Und er war damit dann James der II. Von England und Irland und gleichzeitig James der VII. Von Schottland. Um das Ganze noch komplizierter zu machen, auf Deutsch nennt man ihn Jakob. Warum auch immer.
Aber ist das vielleicht die offizielle Übersetzung?
Wahrscheinlich ist es die offizielle Übersetzung, aber ich finde es halt irgendwie weird. Also warum hat man ihn nicht auch einfach im Deutschen James genannt? Aber okay.
James.
Ja. Wir nennen ihn der Einfachheit heute halber nur James. Denn für uns gibt es in dieser Folge nur diesen einen James. Ist uns egal, ob er der 2., der 7. oder der 15. ist. Andere Jamese interessieren uns nicht.
Okay.
Und ich habe dir von diesem, unserem James auch ein Foto mitgebracht und natürlich auch das Wappen. Du liebst ja Wappen.
Ich liebe Wappen tatsächlich. Also das ist James. James hat, ich würde sagen, eine zeitgenössische Haarpracht. Wahrscheinlich sind es aber nicht seine echten Haare, sondern es ist eine Echthaar- oder Pferdehaar-Perücke, die er da auf seinem Haupt trägt.
Ja, ansonsten wäre ich auch wirklich sehr neidisch auf sein Haarvolumen.
Ansonsten guckt er irgendwie so ein bisschen skeptisch. Ich finde, das ist eigentlich recht passables Meme-Material, was den Gesichtsausdruck dahergibt. Und er trägt natürlich so einen Schal und eine schicke Brosche und ansonsten einen recht unpompösen Mantel.
Das stimmt, wobei, wenn du genau hinguckst, siehst du schon, dass das ein Samtärmel ist.
Ah,
und auch da, wo die Brosche drauf ist, das ist wahrscheinlich schon sehr hochwertiges Leder oder irgendwas. Also das ist jetzt hier nicht irgendwie Polyester.
Ja, da durfte ich jetzt schon zum Wappen runterscrollen.
Du durftest auch schon zum Wappen runterscrollen.
Ich sehe auf dem Wappen zwei Löwen und ein Einhorn. Und ich weiß nicht, ob du mich da jetzt nochmal abholst, aber als wir letztes Jahr vor den Highlands in Edinburgh waren, wurde uns auch irgendwas erklärt, warum dieses Einhorn wichtig ist. Weil irgendwie das Einhorn das einzige Tier ist, was einen Löwen besiegen kann. Oder war der Löwe das einzige Tier, was ein Einhorn besiegen kann? Auf jeden Fall in der Heraldik eine ganz wichtige Sache Schottlands.
Ah, das hatte ich schon ganz vergessen. Also ich wollte auch gar nicht so sehr auf das Wappen eingehen. Aha. Aber jetzt, wo du es sagst, erinnere ich mich auch daran. Ich glaube, das war, weil das Einhorn das einzige Tier ist, was den Löwen besiegen kann.
Falls ihr das etwas genauer wisst als wir beide, schreibt uns doch einfach gerne eine E-Mail beispielsweise an stadtlandwas@posteo.de oder aber ihr schreibt uns direkt bei Instagram, dort heißen wir stadtlandwas.
Ich finde es auf jeden Fall richtig genial, dass es Wappen mit Einhörnern gibt.
Ja.
Also irgendwie, weiß ich nicht, die haben das ja auch so super ernst genommen alles, ihre ganze Königsgeschichte, machen sie ja auch heute noch. Und dann halt einfach so ein Fantasiewesen drauf zu packen, ist halt irgendwie schon, ja, schon ein bisschen lustig.
Ja, vor allem halt in der frühen Neuzeit, wo es ja auch schon so ja, aufklärerische WissenschaftlerInnen oder vielleicht hauptsächlich Wissenschaftler gegeben hat. Und dann so ein Fantasiewesen, Mittelalter, Drachen, Einhörner, meinetwegen, aber ein bisschen doll für die frühe Neuzeit.
Ja, aber vielleicht wussten sie da auch noch gar nicht, dass es keine Einhörner gibt. Vielleicht gibt es ja auch Einhörner.
Also noch, dass wir im Spreewald mal eins gesehen haben?
Ja, das war allerdings aus Plastik.
Ja.
Zurück zu James. Er war jedenfalls ein katholischer König und er hatte das bescheidene Ziel, das zu dem Zeitpunkt protestantische England zu rekatholisieren. Ich spoiler mal, hat nicht geklappt, bis heute nicht. Er war der letzte katholische König Großbritanniens.
Schade.
James selbst hat eine sehr komplexe und auch spannende Lebensgeschichte, auf die ich jetzt heute gar nicht so im Detail eingehen kann. Neben diversen Intrigen und Beziehungsgeflechten war er auch maßgeblich am transatlantischen Sklavenhandel beteiligt gewesen. Also auch mitverantwortlich für wirklich sehr grausame Aspekte unserer Geschichte. Aber auch das ist heute nicht das Thema, das ist ein Thema für sich. Wir konzentrieren uns heute darauf, was uns nach Glencoe führt. Der katholische James kam mit der Zeit immer schlechter in England an, sodass einige Menschen sich gegen ihn verschworen haben und er 1688, also nur 3 Jahre nach seiner Krönung, im Rahmen der Glorious Revolution wieder vom Thron gestoßen wurde. Die Glorious Revolution, also die glorreiche Revolution, die nannte man so, weil kein Blut vergossen wurde. Zwar führte James' Schwiegersohn William of Orange aus den Niederlanden, der führte diese Revolution an, aber James' protestantische Militärsleute ließen den einfach durch. Hier, komm mal rein, hier ist der Thron, gehört dir, wir haben dich eh viel lieber als hier so einen Katholiken. Es wurde also niemand verletzt, zumindest nicht unmittelbar. Diese Auseinandersetzung an sich hat natürlich auch viel später noch zu einigen Blutvergießen geführt. Also auch dann in Irland, Nordirland und alles, was jetzt hier heute gar nicht Platz in diesem Podcast finden kann. Nur eben dieser Akt der Thronübernahme selbst an diesem Tag, der war halt ohne Blutvergießen.
Glorreich.
Genau. James selbst konnte fliehen und zwar nach Frankreich zu Ludwig dem 14., der ihn dann auch tatsächlich bei sich aufnahm.
Krass, also Entschuldigung jetzt einfach, wen wir jetzt hier schon alles getroffen haben, ne? Also Ludwig der 14. Ja, also ich hoffe, muss ich jetzt hier so als Geschichtsstudent kurz sagen, wer das ist oder machst du das noch?
Der ist eigentlich nur so eine Nebenfigur. Also du darfst gerne was zu Ludwig dem 14. sagen.
Okay, Ludwig der 14., der Sonnenkönig, der bekannteste aller absolutistischen Herrscher. Und er hat sich das Schloss Versailles bauen lassen.
Und der hatte eben genug Platz, um zu sagen, ach James, bei mir findest du Platz. Vielleicht können wir uns gegenseitig noch verbünden, um England irgendwie doch nochmal einzunehmen.
Ja, da hatten die Franzosen immer ein großes Interesse drin.
Genau. Währenddessen nahm dann aber William of Orange den Thron ein, an seiner Seite James' Tochter Mary, wodurch William dann eben auch King William III. Wurde. Die Engländer und auch das schottische Parlament fanden das jetzt eben gar nicht so schlimm, dass James weg war und dafür William da war. Vor allem einige mächtige Engländer hatten diesen Plot sowieso maßgeblich unterstützt und William quasi auch hergelockt. Aber nicht alle waren froh darüber. Die Clans in den schottischen Highlands zum Beispiel, die hatten nämlich James vorher die Treue geschworen. Und an der Stelle ein kleiner Exkurs, was es mit den Clans auf sich hat. Heute denkt man ja bei dem Begriff Clan direkt in erster Linie an kriminelle Großfamilien, von denen vor allem die Polizei, manche Politiker oder auch manche Medien gar nicht genug bekommen können. Ein Clan ist letztendlich erstmal nichts anderes als ein Stamm oder ein Verband aus Menschen, die zu einer oder mehreren Familien gehören und die sich einen Wohnort, eine gemeinsame Herkunft und oder Abstammung teilen und eben sehr eng zusammenleben und wirken sozusagen. Bei den Clans der schottischen Highlands, die seit Jahrhunderten in der einen oder anderen Form bestehen, ist es üblich, dass ein sogenannter Chief der Anführer ist. Und der hat dann die Interessen der Clan-Angehörigen zu vertreten. Gemeinsam sorgen sie dann eben für ihre Sicherheit und auch ihre Versorgung, zum Beispiel durch Fischfang, Aufzucht von Vieh und Ackerbau, je nachdem, wo sie dann auch genau gelebt haben. Und es waren somit so kleine autarke Dörfer, die eben vor allem in den Highlands recht abgeschottet waren von der restlichen Welt. Was natürlich auch daran lag, dass jetzt die Gegend in den Highlands eher unwirtlich ist.
Das kann ich mir halt so gut vorstellen, weil ich meine, wir waren jetzt ja da, wir sind da auch durchgefahren. Und auch jetzt ist das ja nicht super dicht besiedelt, ne? Also ich kann mir halt vorstellen, dass das vor 400 Jahren noch weniger dicht besiedelt war. Und dann kann halt jeder dazwischen in seinem eigenen Tal sitzen und sein Ding machen, ne?
Ganz genau. Also wenn ich jetzt auch kleine autarke Dörfer sage, dann meine ich das jetzt nicht so, wie wir uns das vielleicht vorstellen, irgendwie mit 6 Häusern, die alle im Kreis stehen oder so. Die waren jetzt schon auch eher weiter verteilt, halt in dem Tal. Also Glen ist auch das Tal in dem Namen Glencoe. Und ja, wie du halt schon sagst, ne, es ist halt irgendwie alles sehr karg. Wir hatten auch schon über die Berge geredet und sowas. Auch die Winter sind sehr kalt und sehr lang. Und ja, es gibt keine ausgebauten Wege. Also es ist jetzt nicht irgendwie das, was man auf den ersten Blick als einladend bezeichnen würde. Für die Clans war das natürlich Fluch und Segen. Fluch, weil es eben die Lebensbedingungen auch wirklich erschwerte, und Segen, weil sie dadurch mehr oder weniger in Ruhe gelassen wurden, da jetzt weder irgendwie Militär oder Adel ja wirklich zu denen durchkam. Da gab es jetzt keine richtige Infrastruktur. Dadurch entstand ein Machtvakuum, das die Clans dann eben selbst füllten. Sie verteidigten sich auch selbst, vor allem dann gegeneinander, denn es war ja nicht unüblich, dass die Clans sich untereinander beklauten, ihr Vieh raubten, ihre Ländereien plünderten und ja, sich einfach gegenseitig bekriegten. Also es war jetzt nicht irgendwie Happy Auenland dort.
Ja, irgendwie schade, weil Happy Auenland klingt ja erstmal gut. Und auf der anderen Seite ist es auch so weird, dass die sich halt so, also jeder könnte in seinem Tal glücklich werden oder man könnte sich gemeinsam gegen England stellen. Aber was man macht, ist, man kämpft erstmal so seitwärts. Das ist so schade. Das ist ja was, das man ja heutzutage noch ganz oft macht. Immer so seitwärts kämpft man statt nach oben, ne?
Ja, es ist halt wahrscheinlich etwas, was man nur allzu menschlich nennen kann.
Oh ja, oder so.
In den, in Anführungsstrichen, besseren Gegenden, also jetzt in den Lowlands in Schottland, sprich eher so der südlicheren Hälfte oder auch eben England, wurden die Highlander dann auch als gesetzlose Barbaren betrachtet. Ne? Hier die Bauern vom Dorf quasi, nur irgendwie noch so ein bisschen, ja, bisschen demütigender und schlimmer quasi. Und mit denen wollte man halt nichts zu tun haben. Aber so barbarisch und gesetzlos waren die Highlander eigentlich gar nicht. Denn wie ich bereits erwähnt hatte, haben viele von ihnen James, einem König aus der Stuart-Reihe, über die hattest du in deiner L-Folge ja auch erzählt, die Treue geschworen und sie rebellierten gemeinsam tatsächlich gegen William, beziehungsweise auch gegen das schottische Parlament, was ihn jetzt auch einfach so akzeptiert hat als schottischen König. Also es gab durchaus so Bestrebungen, wo sie dann doch mal irgendwie gemeinsam gekämpft haben, wenn jetzt sicherlich auch nicht alle, aber an sich war es schon so, dass die schottischen Clans eben in den Highlands sehr Schottland orientiert waren und jetzt auch eher feindlich gesinnt den Engländern gegenüberstanden.
Also jeder für sich.
Genau. Die MacDonalds beteiligten sich auch an diesen Widerständen gegen William. Der Clan Donald war ein sehr starker Clan in den Highlands und der teilte sich in viele Unterclans auf. Und einer von denen war eben der MacDonald-Clan. Und auch die Donalds haben ein eigenes Wappen, das du als nächstes Bild findest.
Sehr gut. Ich erwarte jetzt was deutlich weniger prunkvolles.
Und, was sagst du?
Ja, ich habe es mir dann doch etwas mehr prunkvoll vorgestellt.
Ich habe dir jetzt auch tatsächlich eins ohne Farbe rausgesucht, einfach weil das mit den Bildrechten am einfachsten war. Aber es gibt es natürlich auch in ausgemalter Fassung.
Ja, mich erinnert der Spruch so ein bisschen an den Leitspruch von Sealand, von deiner Folge, also Folge 3 ist das, glaube ich, Stadtland was, Folge 3, per mare, per terras, für das Meer und für das Land.
Ja, habe ich auch ganz genau dran gedacht. Ich dachte auch erstmal, hä, das ist doch Sealand.
Aber es ist nicht Sealand, weil hier hält dann auch noch, also noch eine Krone in dem Wappen und irgendwie so ein Gürtel und eine Hand in so einer Rüstung hält dann ein Kreuz, an dem nochmal 3 andere Kreuze dran sind. Weiß nicht, ob das jetzt die katholischen Schotten so handhaben, aber es ist auf jeden Fall ziemlich viel Kreuz dabei. Und ja, wenn man sich so ein bisschen reinfühlt, ist es irgendwie schon gerade in dem Schwarz-Weiß, was du mir und auch euch dann so zur Verfügung stellst, wirkt es so ein kleines bisschen wie eine Mischung aus einem echten Wappen und naja, so einem Logo eines Fußball-Drittligisten.
Ja, ja, das denke ich auch. Ich frage mich auch, wie verbreitet das jetzt wirklich war. Also gerade jetzt im 17. Jahrhundert, da war es sicherlich auch noch nicht, ne? Es ist ja eindeutig
sehr rund.
Digital, genau.
Ja.
Und gerade weil die Clans ja auch so verstreut waren und so, ob die das jetzt wirklich alle genutzt haben. Aber das ist zumindest das Wappen, das man im Internet dazu findet. Und ja, irgendwie ist es dann doch ganz nett anzusehen.
Ja, doch. Also man kann auf jeden Fall lange drüber reden, wie man uns gesehen hat.
Zurück zu den McDonald's. Die McDonald's, über die wir heute reden, sind die McDonald's of Glencoe. Also das ist dann quasi so der Titel, damit man die auch zuordnen kann. Wir reden heute über diesen einen Unterclan aus Glencoe. Die unterstützten schon seit Ewigkeiten die Stuarts, also die königliche Linie, die eben dann zu diesen Stuarts gehörte, wozu eben auch James gehörte. Diesmal waren die Widerstände aber erfolglos. Sie konnten sich also jetzt nicht erfolgreich für James einsetzen. Sie mussten unverrichteter Dinge wieder in ihre Dörfer zurückkehren. Für William III. Waren die Clans trotzdem eine potenzielle Bedrohung, auch wenn sie es jetzt nicht geschafft haben, ihn irgendwie wieder vom Thron zu stoßen oder so. Allerdings ist eine Bedrohung, die für ihn nicht die höchste Priorität hatte. Er sorgte sich tatsächlich eher um den Krieg mit Frankreich beziehungsweise mit dem französischen König Ludwig XIV., zu dem James ja geflohen war und der andauernd versuchte, William zu schaden. James versuchte mehrmals, den Thron zurückzuerobern. 1689, 1690, so um den Dreh rum, zettelte er mit Ludwigs Hilfe eine Schlacht im katholischen Irland an, die er erneut verlor, wo ihn tatsächlich auch die Highlander unterstützt haben. Und die Schlacht brachte James den Spitznamen James the Beshitten ein bei den Iren, weil er wohl besonders durch seine Feigheit aufgefallen ist.
Oh, ich liebe solche Spitznamen manchmal, das ist grandios.
Er versuchte auch, William umbringen zu lassen, aber auch das hat nicht geklappt. Die Highlander waren dann aber im Vergleich eher so ein kleines, nerviges Ärgernis für William. Aber eins, was er natürlich trotzdem irgendwie in den Griff bekommen wollte, bevor das jetzt ein größeres Ärgernis wird. Und er überlegte sich Ende August 1691 Folgendes. Alle Clan-Chiefs sollten bis zum 1. Januar 1692, also des Folgejahres, ein Treueschwur auf ihn leisten. Wer dem nachkam, der sollte mit Geld und Land belohnt werden. Aber insgeheim wusste man eben, wer dem nicht nachkam, der würde hart bestraft werden. Also die Belohnung war jetzt gar nicht so das Ausschlaggebende. Man wusste eigentlich, man muss das machen. Ansonsten gibt es halt richtig ordentlich Stress.
Mhm.
An der Stelle nochmal ein ganz, ganz kurzer Exkurs zu den McDonald's, die ich ja schon erwähnt habe, die McDonald's of Glencoe. Die waren auch schon seit Ewigkeiten in Glencoe angesiedelt, mindestens seit dem frühesten 14. Jahrhundert. Und die hatten auch schon ewig schottische Könige unterstützt. Allen voran Robert the Bruce, der ist in Deutschland als Robert der Erste bekannt.
Mhm.
Und der hatte nämlich Unabhängigkeitskriege gegen England geführt, auch damals wohl sehr erfolgreich. Also das ist so die Perspektive, aus denen die McDonald's von Glencoe herkamen. Also die waren jetzt, standen schon irgendwie in Kontakt mit den Königen, aber halt immer so mit der Brille, ne, Unabhängigkeit und Schottland und gegen England. Im Jahr 1691 war Alistair MacDonald, bekannt als MacIan, der aktuelle Chief.
Warum?
Das frage ich mich tatsächlich auch. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht, weil MacDonald ja halt viele Unterclans hießen und dann war MacDonald of Glencoe irgendwie so ein bisschen lang und dann hat man ihn halt den MacIan genannt.
MacIan MacDonald of Glencoe.
Ja, quasi. Der war eben der Anführer der McDonald's of Glencoe. Und er soll ein großer Mann mit imposanten weißem Haar gewesen sein, auch einem imposanten Bart und Schnurrbart, der bei anderen Clans ein hohes Ansehen genoss und gefürchtet wurde. Also so wie wahrscheinlich Hollywood jetzt auch so einen Clan-Boss zeichnen würde. Ein Foto, das jetzt nicht auf reiner Fiktion basiert, habe ich leider nicht von ihm. Da gab es irgendwie nur so Fanart. Aber ich dachte, das ist dann doch nicht historisch ausreichend für uns.
Wahrscheinlich nicht. Ich wäre natürlich trotzdem gespannt, wie so ein MacIan MacDonald auf Glencoe Cosplay aussieht, aber
sehr edel tatsächlich.
Sehr gut.
Ja, also jetzt nicht wie ein Barbar oder jemand, der irgendwie in den schottischen Highlands auf dem Land lebt, sondern eher wie so ein Fürst, sah er auf diesem Bild aus, was ich gefunden habe.
Ja, aber so stelle ich es mir halt auch irgendwie vor, weil dieses Barbaren-Ding ist ja nur was die Leute halt in England sagen,
das stimmt.
Mehr zu rechtfertigen, die dann halt perspektivisch platt zu machen oder so.
Ja, das stimmt. Und es kommt ja jetzt auch nicht ganz aus dem Nichts. Also wie viele andere Clans auch, war der MacDonald-Clan von Glencoe auch ständig im Konflikt mit dem Gesetz. Also die haben halt auch wirklich viel geplündert, haben andere überfallen, haben eben Vieh geklaut. Und meistens haben sie sich dann aber gegenseitig beklaut, also die Clans unter sich. Die MacIans oder McDonalds, ich weiß nicht, was ist für dich einfacher?
Sag McDonalds weiter, bis okay. Wir auf weitere McDonalds treffen, dann müssen wir uns was einfallen lassen.
Alles klar, kommen wir aber nicht, also wir bleiben einfach bei den McDonalds. Die McDonalds gerieten auch immer wieder mit dem benachbarten Campbell-Clan aneinander, von beiden Seiten ausgehend. Und einen von ihnen, Robert Campbell of Glenlyon, hat es dabei besonders hart erwischt. Denn der war eh schon bankrott, musste das meiste von seinem Land und seinem Vieh an seine Schuldner verkaufen. Und dann kamen auch noch die McDonalds, die ja da in Irland bei der Schlacht geholfen hatten, wo sie James unterstützen wollten. Da haben sie verloren, sind dann frustriert eben wieder zurück nach Hause gegangen und haben eben auf dem Rückweg mal eben die Ländereien von Robert Campbell of Glenlyon geplündert.
So nebenbei?
Ja, lag halt auf dem Weg, die waren frustriert, waren sicherlich hungrig und dann haben sie sich gedacht, naja.
Wie so ein Uber, das auf dem Rückweg dann auch noch jemanden mitnimmt.
Ja, genau. Also die sind auch schon vorher öfters aneinander geraten und so, das kam jetzt auch nicht aus dem Nichts. Aber ja, so lief das da damals. Und damit dann wieder zurück zu William und seiner Aufforderung, dass die Clans ihm die Treue schwören sollten. Die Highlander waren ja auch nicht dumm, die haben dann schon irgendwann verstanden, dass das für sie besser ist, wenn sie tatsächlich William die Treue schwören, einfach auch, um ihren eigenen Clan Sicherheit zu gewähren. Und da gab es dann aber noch ein Problem, denn die hatten ja schon James die Treue geschworen, dem unerfolgreichen James, der sie jetzt ja nicht so gut unterstützen konnte.
Der beschitted one.
Genau. Also was glaubst du, haben sie jetzt getan?
Na, ich nehme an, ein Teil hat William die Treue geschworen und ein anderer Teil hat gesagt, also obwohl sie dem anderen schon die Treue geschworen haben, gesagt, schied dran, der ist eh nicht hier, der hockt in Frankreich. Und die anderen haben gesagt, na, aber wir haben doch da unsere Ehre und machen wir nicht.
Da schätzt du die Highlander tatsächlich ein bisschen zu negativ ein, zumindest den ersten Teil, denn tatsächlich baten sie James, der ja in Frankreich im Exil war, um Erlaubnis, dass er sie quasi aus seinem Schwur befreit und sie damit dann William quasi den Eid abgeben können. Denn jetzt natürlich noch für James zu kämpfen war sinnlos, also es lag dann auf der Hand, aber sie wollten ihn eben auch einfach nicht kalt fallen lassen. Sie wollten da jetzt keinen Ehrbruch begehen. Die Aufforderung von William, die erfolgte Ende August, dass sie ihm die Treue bis zum 1.1. schwören sollen. Doch aus mehreren Gründen dauerte es dann noch eine Weile, bis die Mehrheit der Clans dem auch wirklich nachkam. Denn zum einen hatte William den Clans eine Belohnung von 12.000 Pfund versprochen für diesen Schwur. Er hatte aber nicht gesagt, wie der Betrag auf die Clans aufgeteilt werden soll.
Oh, fuck.
Und das hat natürlich vorher schon zu viel Unmut und Streit geführt. Und dann gab es aber noch ein anderes Problem, denn James ließ sich reichlich Zeit mit seiner Antwort. Er überlegte, ob er es nicht doch noch schaffen könnte, bis Januar den Thron zurückzuerobern. Und er ließ sich damit so lange Zeit bis zum Dezember. Erst am 12. Dezember übermittelte er sein Einverständnis, dass eben sein Treueschwur aufgehoben wurde und die Highlander, die Clans, William die Treue schwören dürfen. Also, ne, wir sind jetzt im Dezember und bis zum 1.1. sollte der Schwur gegenüber William erfolgen. Und da es jetzt 1691 weder DHL noch Hermes noch E-Mail gab, wurde die Nachricht auch nicht direkt am 12. Dezember übermittelt, sondern erst am 28.12., also 3 Tage vor der Deadline. Zumindest an Alistair MacIan bzw. MacDonald.
Aber der hatte dann ja auch jetzt nicht so super viel Zeit, um das dann wiederum dem William.
Richtig, genau das ist das Problem.
Ah.
Es wird vermutet, dass die Nachricht auch noch von den Engländern abgefangen wurde und es vielleicht deswegen auch noch mal länger gedauert hat. Aber ob das so war, weiß man nicht. Es kann auch einfach an etlichen anderen Faktoren gelegen haben. Fest steht, dass MacDonald dann eben nur 3 Tage hatte, um im tiefsten Winter Fort William zu erreichen. Denn er musste glücklicherweise seinen Schwur jetzt nicht beim König höchstpersönlich abgeben. Der wollte ja auch gar nichts mit diesen Barbaren zu tun haben. Er ist also nach Fort William, das ist eine wunderschöne kleine Hafenstadt in der Nähe von Glencoe mit ganz vielen Robben.
Ja, wir haben die gesehen, die Robben.
Genau. Und wollte eben dort seinen Schwur leisten. Der traf auch gerade noch pünktlich am 31.12. ein und hat sich dann den Colonel John Hill als Stellvertretung quasi geschnappt, vor dem er dann diesen Schwur leisten wollte. Aber der war nicht befugt, den entgegenzunehmen.
Hä, aber wenn der schon mal da ist, kann er das auch trotzdem machen, oder?
Er durfte es wohl nicht, warum auch immer. Aber John Hill war jetzt auch kein absolutes Arschloch. Er verwies MacDonald nach Inverara, wo ein Sheriff die Befugnis hatte. Außerdem gab er ihm noch so einen Schutzbrief mit, in dem er bestätigte, dass MacDonald pünktlich in Fort William war und dass ihm eben nicht zustoßen dürfe, weil John Hill eben dafür bürgt. Inverara war 67 Meilen entfernt von Fort William, das sind so 107 Kilometer.
Boah.
Und laut Google Maps braucht man 24 Stunden zu Fuß, wenn man über die Autobahn geht. Die gab es aber natürlich damals noch nicht.
Und es ist ja auch verboten, auf der Autobahn zu gehen.
Richtig. Außerdem war ja auch noch Winter mit Schnee und allem. MacIan brauchte also 3 Tage bis nach Inverara. Und unterwegs wurde er auch noch von den Campbells festgehalten. Das war nämlich deren Territorium, durch das er da schritt. In dem Ort angekommen, musste er dann noch 3 Tage auf den Sheriff warten, Sir Colin Campbell, der auch ein Campbell war. Weil der war nämlich gar nicht in der Stadt.
Der Sheriff war ein Campbell.
Ja.
Der Sheriff, der für den König gearbeitet hat, war aber auch ein Clanmitglied quasi.
Ja.
Oh, okay. Mhm. Ja, klar, man braucht ja schon irgendwie seine Statthalter, aber es ist trotzdem verwirrend. Ne?
Genau, also auch wenn das Clanmitglieder waren, waren die auch teilweise trotzdem in der Armee oder halt in dieser ganzen Infrastruktur, in den königlichen Strukturen sozusagen und haben halt dann auch militärisch gekämpft. Es war jetzt also schon der 6. Januar 1692. Alistair MacIan oder MacDonald wollte seinen Schwur für König William abgeben vor dem Sheriff Sir Colin Campbell und er musste ihn dann auch noch anbetteln, weil der den Schwur gar nicht erst entgegennehmen wollte, weil er meinte, du bist zu spät, aber er hatte ja noch seinen Schutzbrief und so und dann letztendlich hat Campbell den Schwur angenommen und hat den dann auch übermittelt und zwar nach Edinburgh zu John Dalrymple. Der war der Staatssekretär und Master of Stair von William, also King William und Queen Mary. Und er war dementsprechend die richtige Person, der man das dann übermitteln sollte. Ich hatte auch erst überlegt, ob ich dir von John Dalrymple auch noch ein Foto mitbringe. Aber er sieht tatsächlich eigentlich genauso aus wie James. Hat auch eine Perücke und ein hübsches Kostüm. Und ich dachte, das hat jetzt nicht so den Mehrwert.
Ja, das hat man früher einfach so getragen, ne?
Ganz genau. John Dalrymple spielt aber tatsächlich schon nochmal eine nicht unwichtige Rolle für diese Geschichte, denn er kam aus den Lowlands, war ein Protestant und er hasste die Highlander mit Herz und Seele. Er sah sie als Hindernis für die Union von Schottland und England. Die waren ja auch tatsächlich jetzt nicht so Fan davon. Und er sah diesen Treueschwur als eine Möglichkeit, seine eigene Agenda durchzukriegen und sich an den Highlandern, speziell an diesem barbarischen Clan, zu rächen. Und das tat er dann auch, denn er, dem ja der Treueschwur von Alistair MacDonald übermittelt wurde, der verwarf ihn, weil er kam ja offiziell zu spät. Und dann holte er sich noch den Kommandanten der Streitkräfte in Schottland ins Boot, Sir Thomas Livingstone, und er wirkte dann gemeinsam mit ihm von King William den Befehl, dass der Clan beseitigt werden soll.
Ja. Persönliche Rache, toll. Aber jetzt kommen wir, glaube ich, zu dem Punkt, wo ich wieder so ein bisschen was weiß. Deshalb halte ich mich gerne zurück.
Okay, aber wenn dir noch was einfällt, dann ergänz gerne, du wichtig fandest.
Also bisher war ich wirklich die ganze Hinleitung, war ich völlig blank. Ich weiß nicht mehr, wie es zu dem gekommen ist, wo du bestimmt gleich hinkommen wirst. Und ich werde aufmerksam zuhören, aber natürlich immer mal wieder gerne die Stimme erheben.
Alles klar. Dann beschreibe ich mal weiter, wie genau dieser Plan aussah. Es sollten 3 Kommandanten involviert werden. 2 aus dem Campbell-dominierten Airgale-Regiment und einer aus Fort William. Aber weil so schlechtes Wetter war, es war ja immer noch mitten im Winter, erreichten 2 von diesen Kommandanten Glencoe nicht rechtzeitig, sodass am Ende nur einer übrig blieb und das war zufälligerweise Robert Campbell of Glenlyon. Also genau derjenige, den die McDonald's ja auch noch ausgeraubt haben. Mhm. Man sagt allerdings, dass er jetzt gar nicht gecheckt hat, dass das die McDonald's war. Er soll wohl einen anderen Clan verdächtigt haben. Aber nichtsdestotrotz standen die Campbells und die McDonald's eh immer irgendwie im Streit, im Zwist. Deswegen hat es jetzt irgendwie keinen Unterschied gemacht. Robert Campbell stand auf jeden Fall finanziell nicht gut da.
Ja, wurde beklaut.
Genau, er wurde beklaut und hatte auch schon vorher hohe Schulden, wohl auch teilweise Spielschulden. Er soll ein Trinker gewesen sein, soll sehr unzuverlässig gewesen sein. Und es wird vermutet, dass er überhaupt nur dieses Armeekommando angenommen hat, weil er keine andere Wahl hatte. Also er konnte sich nicht leisten, Nein zu sagen. Ist natürlich auch die Frage, ob er sonst Nein gesagt hätte. Aber es muss auch betont werden, dass er erstmal gar nicht wusste, wie denn genau der Befehl lautet. Er wusste nur, dass er im Februar 1692, also auch wirklich schon kurze Zeit nach dem Schwur, mit 120 Männern nach Glencoe geschickt wurde und dort sollten sie auf weitere Anweisungen warten. Was genau passieren sollte in Glencoe und wann, das wusste er nicht. Vielleicht hat man ihm auch nichts verraten, weil er eben so unzuverlässig war, aber auch die anderen Soldaten wussten nicht, was sie da tun. Mhm. Die 120 Männer, mit denen er dort ankam, waren zum Großteil Rekruten aus den weit verstreuten Ländereien von Airgale. Und das ist so die dortige Grafschaft in den Gebieten, in den westlichen Highlands. Nur wenige von diesen 120 Soldaten trugen selbst den Namen Campbell, also es gehörten jetzt nicht alle diesem Clan an. Die McDonald's aus Glencoe, bei denen jetzt diese 120 Typen da vor der Matte standen, waren natürlich jetzt nicht so super erfreut davon.
Ach, die haben das auch mitbekommen. Die haben sie jetzt nicht im Wald versteckt, sondern
also die sind wirklich nach Glencoe reinmarschiert, haben quasi an die Türe geklopft. Und ich kann dir nicht ganz genau sagen, was sie denen erzählt haben, weil ich da auch unterschiedliche Sachen zugefunden habe. Also auf der einen Seite heißt es, sie haben wohl behauptet, hier in Fort William, da war es schon voll auf der Festung. Wir müssen jetzt erstmal ein paar Tage bei euch unterkommen, bis da wieder Platz ist. Oder vielleicht haben sie auch Steuern eingetrieben, weil gerade wohl in Gegenden, wo jetzt quasi Geld im Sinne von hier Gold und Münzen nicht die gängige Währung waren, war es wohl auch verbreiteter, dass man dann quasi das in Nahrungsmitteln oder so eingetrieben hat. Was davon jetzt stimmt, kann ich dir nicht sagen, aber die sind auf jeden Fall erstmal dann Glencoe angekommen und haben gesagt, wir bleiben jetzt erstmal bei euch.
Naja, okay, das wäre ich auch unangenehm überrascht von, würde ich mal sagen.
Was glaubst du denn, wie die McDonald's reagiert haben? Weißt du das noch?
Nee, ich weiß es nicht mehr. Wie könnte man denn reagiert haben? Ich überlege mal, wie könnte man reagiert haben? Die haben dir wahrscheinlich so ein Ultimatum gestellt, in 3 Tagen sind wir wieder draußen oder sowas.
Ich glaube, das hätten sie sich zum einen nicht getraut. Mhm. Und zum anderen besagt die Sitte in den schottischen Highlands, dass wenn jemand vor deiner Tür steht und um Obdach bittet, dann zeigst du Gastfreundschaft.
Oh, also dann haben die das ja auch so richtig fies eingefädelt.
Ganz genau. Die McDonald's in Glencoe nahmen diese 120 Typen auf, verteilten die auf ihre Häuser und bewirteten sie. Und das ungefähr 10 Tage lang. Sie teilten mit denen ihr Essen, ihren Alkohol, vielleicht auch ihre Frauen. Sie haben zusammen gejagt, sie haben Geschichten und Lieder ausgetauscht und hatten eigentlich eine ganz gute Zeit. Und Robert Campbell, der hatte selbst sogar eine Nichte im Dorf, die mit einem der Söhne von dem Alistair MacDonald verheiratet war. Also es gab halt schon durchaus auch so Verflechtung. Und Robert Campbell soll dann diese Nichte auch wohl regelmäßig besucht haben. Es war also eigentlich jetzt natürlich schon irgendwie nervig. Du hast da irgendwie 120 Typen, die in deinem Dorf rumhängen. Du weißt nicht genau, was die von dir wollen. Aber eigentlich war es jetzt nicht das Allerschlimmste. Mhm. Bis sich dann am 12. Februar 1692 alles änderte. Am 12. Februar 1692 überbrachte der Offizier Captain Thomas Drummond Campbell einen Befehl und den lese ich jetzt mal vor. Sie werden hiermit beauftragt, die Rebellen zu überfallen, die McDonald's of Glencoe und alle Personen jünger als 70 Jahre hinzurichten. Sie werden insbesondere angewiesen, darauf zu achten, dass der alte Fuchs und seine Söhne ihnen auf keinen Fall entkommen können. Sie haben alle Straßen und Wege zu sichern, dass kein Mann entkommen kann. Diesen Befehl müssen Sie exakt um 5 Uhr morgens ausführen. Ich werde um diese Uhrzeit oder kurz danach mit einer starken Streitmacht zu Ihnen stoßen. Sollte ich nicht um 5 Uhr kommen, haben Sie nicht auf mich zu warten, sondern weiterzumachen. Dieser Befehl kommt direkt als Spezialauftrag vom König, zum Wohle und zur Sicherheit des Landes, damit die Wurzeln dieser Kreaturen abgeschnitten werden. Achten Sie darauf, dass dieser Befehl unparteiisch befolgt wird. Andernfalls werden Sie als Feind des Königs und der Regierung betrachtet und als unfähig, ein königliches Kommando zu führen. In Erwartung, dass Sie schon in eigenem Interesse erfolgreich sein werden, unterzeichne ich dies eigenhändig, unterzeichnet Robert Duncanson im Dienste Ihrer Majestät an Captain Robert Campbell of Glenlyon.
Also, ich will es mal so sagen, ich wusste ja, was jetzt passieren wird. Aber ich muss sagen, dieser Brief schockiert mich trotzdem ganz schön. Also, weil diese Grausamkeit jeder unter 70, ich meine, wer ist denn im späten 17. Jahrhundert über 70 geworden? Dann, dass man wirklich diesen alten Fuchs, den MacIan MacDonald und seine Söhne da auf jeden Fall erwischen muss. Boah, also das ist schon richtig brutal. Und dann ja auch noch irgendwie dieses fiese, ja okay, mach das oder du bist halt auch Verräter und dann stehen wir vor deinem Dorf und machen das Gleiche mit dir.
Ganz genau.
Boah, ja, uncool.
Ja, genau, das schwingt ja auch mit, dass halt, wenn Campbell dann eben diesen Befehl verweigern würde, nicht nur Campbell selbst dafür zahlen müsste, sondern wahrscheinlich auch sein Clan oder zumindest dann irgendwie die Leute, die mit ihm enger verbunden sind. Und ja, also ich finde es auch echt krass, also auch so dieses, dass niemand entkommen darf, dass alle ausgerottet werden müssen. Ja, wie muss man sich fühlen, wenn man nach 10 Tagen in bester Gastfreundschaft dann so einen Befehl bekommt?
Ja, nicht gut, nehme ich an. Also ich rieche einen Gewissenskonflikt.
Ob wir davon was mitbekommen werden, werden wir sehen. Der Befehl ging auf jeden Fall durch mehrere Hände. Auch Colonel John Hill, das war der aus Fort William, der den Schwur nicht annehmen durfte, der MacIan diesen Schutzbrief gegeben hat. Auch er hat diesen Befehl weitergereicht. Es heißt, dass er ihn wohl auch in Frage gestellt hat und nicht weitergeben wollte, aber am Ende als einzelner, wohl auch älterer Herr jetzt nicht machtvoll genug war, um sich dem zu widersetzen. Ob das so stimmt oder ob er das vielleicht im Nachhinein erzählt hat, um sich reinzuwaschen, weiß ich jetzt nicht.
Ja, wahrscheinlich ja, also kommt drauf an, wem er das im Nachhinein erzählt hat, weil dem König würde ich das nicht erzählen. Der hat ja scheinbar wenig Interesse daran oder diesem Clan-Hasser.
Ja, John Dalrymple.
Dalrymple.
Oder Thomas war es, glaube ich.
Ja. Völlig egal, Dalrymple ist ein wundervoller Name.
Fest steht, dass unter eben Colonel John Hill, also den von Port William, in der Rangordnung so direkt darunter der Lieutenant James Hamilton platziert war. Und der wiederum stationierte mehrere Truppen an den Orten rund um Glencoe, damit eben wirklich niemand entkommen konnte. Es wurden wohl 400 Soldaten nördlich positioniert von Glencoe und weitere 400 sollten unter dem Major Duncanson nach Glencoe einmarschieren. Also das war auch der den Brief quasi, den Befehl geschrieben hat, der auch geschrieben hat, hier, wenn wir zu spät kommen, dann mach trotzdem weiter. Die hatten halt eigentlich vor, dann auch um 5 Uhr morgens da anzukommen, um eben Campbell in dem Vorhaben zu unterstützen. Und sie sollten außerdem auch dafür sorgen, dass jedes Haus niedergebrannt wird und es eben keine Überlebenden gibt.
Es ist halt richtig brutal, ne? Also, ich meine, das gibt es ja in vielen Podcasts, dass es so brutale Sachen gibt und wir hatten jetzt auch schon mal nicht so schöne Szenen, aber es ist halt schon so richtig so, ja, so die ganze Familie, so ganzen Clan auslöschen, ne?
Genau. Und falls du oder die Zuhörenden sich jetzt fragen, warum gerade die McDonald's, da gibt's eigentlich nicht so wirklich einen Grund für. Also wahrscheinlich einfach, um ein Exempel zu statuieren und die anderen Clans halt eben auch mit einzuschüchtern.
Mhm. Ja, klar.
Bereits in Glencoe war Drummond, das war der Campbell überhaupt diesen Befehl gebracht hat, also der den nicht selbst geschrieben hat, sondern ihn den überreicht hat. Und der ihn dann auch gleich eröffnete, dass er den Befehl direkt am nächsten Tag umsetzen muss. Also quasi am nächsten Morgen um 5 Uhr. Die letzte Nacht genoss Drummond dann in der Gastfreundschaft der McDonald's. Der spielte noch mit ihnen Karten und ließ sich auch noch von Alistair MacIan zum Essen einladen für den nächsten Abend. Aber dazu sollte es dann nicht mehr kommen. Noch in der Nacht gab es einen starken Schneesturm, aber das hielt Drummond, Campbell und deren Leute nicht davon ab, um 5 Uhr den Plan in die Tat umzusetzen. Als erstes töteten sie den Chief, Alistair MacIan oder auch MacDonald, noch in seinem Bett. Mit Musketen und Bajonetten richteten die Soldaten die McDonalds brutal und methodisch hin. Einige konnten fliehen, unter anderem auch die Söhne von MacIan. Denn es soll wohl einige Soldaten gegeben haben, die ja auch alle erst kurz vorher von diesem Befehl erfahren haben, die den nicht ausführen wollten. Die also desertiert sind oder die absichtlich weggeguckt haben, wenn da Leute geflohen sind. Und manche sollen sogar ihre Waffen zerbrochen haben und eben ganz offensiv ihren Widerstand gezeigt haben. Major Duncanson, also der, der diesen Befehl geschrieben hat, der eben nachkommen wollte, der kam auch tatsächlich zu spät. Sie schafften es erst gegen 7 Uhr morgens nach Glencoe, was sicherlich auch noch dann manchen bei der Flucht einfach geholfen hat, dadurch, dass die halt noch nicht da waren. Trotzdem wurden circa 38 von den etwa 100 BewohnerInnen getötet. Und das muss man sich halt auch mal vorstellen, dass da nur so um die 100 BewohnerInnen waren in Glencoe.
Und der englische König oder sein Handlanger da in Edinburgh haben sich so bedroht gefühlt von diesen 100 Leuten.
Genau, ja. Irre. Und dafür halt dieser Aufstand, ne?
Mhm.
Ja, es blieb leider aber nicht bei den ungefähr 38 Toten, also auch da variieren die Zahlen so ein bisschen, aber das war jetzt die, die ich am öftesten gefunden habe. Denn auch diejenigen, die fliehen konnten, hatten kein leichtes Los. Etliche erfroren in den Bergen, wo ja noch dieser Schneesturm tobte. Und auch danach konnten sie jetzt nicht unmittelbar in ihre Häuser zurückkehren, denn die wurden abgefackelt von den Soldaten. Mhm. Es sollen wohl noch so circa 40 weitere auf der Flucht gestorben sein, auch die Frau von Alistair McIan. Dalrymple übrigens, also der Typ, der das Ganze überhaupt erst ins Rollen gebracht hat, der hat dann am Ende auch noch bedauert, dass es überhaupt Überlebende gegeben hat.
Ja, das habe ich mir gedacht.
Ja. Ja. Aber das Glencoe-Massaker, wie es eben seitdem heißt, schlug danach große Wellen. Denn nicht nur James in Frankreich bekam davon mit, auch überall anders in Schottland und in England waren die Menschen schockiert von dem Vorgehen der Campbells und der anderen Involvierten. Und zwar war die Opferzahl der tatsächlich Getöteten jetzt nicht so hoch wie jetzt bei so einer gängigen Schlacht, sage ich mal.
Mhm.
Aber die Heimtücke und das Verletzen dieser Gastfreundschaft oder dieses Gastrechts hat zu großer Erschütterung geführt. Ein Jahr später, 1693, gab es in Schottland eine erste Kommission, die diesen Vorfall untersuchen wollte, aber erstmal ohne Ergebnis. 2 Jahre später, 1695, gab es dann eine zweite Kommission. Und die hat den Fall als besonders schwerwiegend eingeschätzt. Das schottische Recht nannte das Verbrechen Mord unter Missbrauch des Vertrauens. Die Kommission konnte allerdings jetzt nicht so viel ausrichten, weil den König konnten sie halt nicht belangen.
Mhm, ja.
Und das Erjal-Regiment mitsamt der beteiligten Soldaten war bereits kurz nach dem Überfall nach Flandern versetzt worden, wo sie gegen die Franzosen gekämpft haben. Und die wurden alle gefangen genommen. Also Campbell, Drummond und Duncanson, die ganzen involvierten Offiziere, die standen der Gerichtsbarkeit nicht mehr zur Verfügung. Und Campbell selbst starb dann auch kurz danach, 1696, verarmt in Brügge. Brügge sehen und sterben, sagt man ja.
So sagt man, ja.
Hat geklappt.
Gut für ihn.
Ja, wahrscheinlich. Die Kommission verfasste einen Abschlussbericht, in dem sie dann letztendlich, Überraschung, die Unschuld des Königs bestätigte. Und dafür aber sämtliche Schuld dem Staatssekretärin John Dalrymple zuwiesen. Ja, doch ein John.
Das ist doch gar nicht schlecht, oder? Also ich glaube ja auch, dass heute noch in England ja alle Fälle immer der König gegen so und so verhandelt werden. Dass der König der Ankläger ist. Haben wir gerade einen König? Ja, wir haben gerade einen König. Und es ist dann ja auch schon irgendwie, du kannst dann nicht den König anklagen. Kannst du wahrscheinlich sowieso nicht in der Monarchie.
Ja.
Ne? Und dann ist das wahrscheinlich der höchste, den du kriegen konntest. Und da das so ein Clanhasser ist, ist das vielleicht gar nicht schlecht.
Ja, also ich muss dir, glaube ich, leider deine Zuversicht direkt wieder nehmen. Denn zwar musste er zurücktreten, nachdem die Kommission ihm halt die Schuld gegeben hat, aber nur für wenige Jahre. Und bald darauf bekam er seinen alten Posten zurück. Sogar noch weiterhin unter der Herrschaft von William und Mary.
Na, ja, Mensch.
Hat nicht so lange gehalten.
Nee.
Also das Massaker hatte keine schwerwiegenden Konsequenzen für die Verantwortlichen und das, obwohl bis heute die Erschütterung über diese Niederschlacht halt anhält. Die verbliebenen McDonalds, die fliehen konnten, die kamen dann auch nach einigen Monaten zurück nach Glencoe oder zu dem, was davon übrig blieb. Der Sohn von Alistair McIan, der hat dann auch seine Nachfolge angetreten und hat dann auch noch im August des gleichen Jahres, also 1692, den Treueschwur auf William nochmal erneuert. Einfach um seinem Clan oder dem Verbleib davon Sicherheit zu gewähren.
Irgendeine Form von Zukunft, ne?
Genau. Es muss schon bitter sein, ne? Hattest du die Geschichte so in Erinnerung?
Nein, ich erinnere mich tatsächlich hauptsächlich daran, dass es das Massaker gegeben hat, jetzt wo du es mir erzählt hast, erinnere ich mich auch noch daran, dass die vorher so ein paar Tage irgendwie eine gute Zeit verbracht haben, aber die ganzen Hintergründe waren mir überhaupt nicht mehr klar.
Kann ich gut verstehen, ging mir auch so, als ich mich damit dann wieder beschäftigt habe. Also irgendwie, gerade wenn man sich dann halt da was anguckt und was durchliest, das ist jetzt ja bei uns auch schon wieder ein Jahr her, dann bleibt ja dann doch nur so, dass der große Schrecken hängen sozusagen.
Ja, also ich erinnere mich irgendwie noch mehr an den Weg, den wir lang gegangen sind zu dem Monument, als daran, was wir uns da durchgelesen haben, um ehrlich zu sein.
Das passt sehr gut, denn genau darauf wollte ich auch noch zu sprechen kommen, denn es gibt ja auch noch heute eben Spuren des Massakers in den Highlands und zum einen gibt es das Glencoe Massacre Monument, wo wir eben letztes Jahr waren und du darfst dir gerne einmal das nächste Bild angucken.
Ist das schon das Monument? Nein. Ist irgend so eine kleine Hütte in Glencoe.
Das ist die Straße, die zu dem Monument führt, beziehungsweise ja. Zu der Brücke, wo man dann nochmal abbiegen muss.
Und an der Brücke saß dieses ältere Pärchen, das uns gesagt hat, wo wir lang müssen.
Ganz genau, weil wir es nämlich trotzdem nicht gefunden haben. Und man sieht es auf dem Foto natürlich gar nicht, aber da ist so ein kleines Holzschild auf diesem Zaun und das ist tatsächlich ein Wegweiser zu dem Monument.
Ja, okay, das Holzschild an sich sieht man zumindest.
Ja. Wie hat das Dorf so auf dich gewirkt, da die Straßen, wo wir durchgegangen sind?
Naja, ich glaube, ich muss dazu sagen, als wir da durch die Straßen gegangen sind, war uns noch nicht klar, wo wir hinlaufen werden. Also, wir wussten, es gibt da dieses Monument, aber wir wussten nicht, was es bedeutet. Und ich fand, das war halt so ein verschlafenes Städtchen. Es war so ein verschlafenes Städtchen mit Vorgärten, in denen relativ viele Hunde, Vögel und Katzen waren, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und das hat uns viel Freude gemacht. Und dann kamen wir da zum Monument.
Und auch davon habe ich ein Foto mitgebracht. Da darfst du jetzt auch gerne einmal runterscrollen.
Ja, das ist das Monument. Wir sehen, eingezäunt ist das Monument mit Stein. Da drauf stehen halt Informationen. Und dann geht eben so eine Stange nach oben mit so einem Kreuz, weil da eben sehr viele Menschen gestorben sind.
Da war auch so ein komischer Zaun drumherum, den wir, glaube ich, nicht so ganz verstanden haben. Der war ein bisschen schwierig zu öffnen.
Ja, also gar nicht so der Zaun direkt da drum, sondern der Zaun, den wir öffnen mussten, um überhaupt dorthin zu kommen, du das Foto aufgenommen hast.
Ja, stimmt.
Ja, also es war sehr weird, dorthin zu kommen, aber es hat sich auf jeden Fall gelohnt, weil sonst wären wir wahrscheinlich nicht so schnell auf diese Geschichte gekommen.
Und vielleicht auch nicht auf diesen Podcast, denn wir haben tatsächlich da in den Highlands so viele Geschichten gesammelt und auch einfach so diese Atmosphäre, die eine Geschichte braucht, dass wir eben die Idee für den Podcast hatten. Und dann noch einmal kurz zurück zu der Geschichte. Es gibt wohl neben diesem Monument in Glencoe noch ein nachgebautes Torfhaus, das wir leider nicht gesehen haben. Ich habe jetzt auch erst im Nachhinein davon erfahren. Das soll so eine authentische Nachbildung der damaligen Häuser sein, die halt zum Zeitpunkt des Massakers dort gestanden haben. Und da wird dann auch mit Audioelementen gearbeitet, um halt eine möglichst authentische Atmosphäre zu schaffen. Also da werden dann zum Beispiel Tiergeräusche, Geräusche von so handwerklichen Arbeiten und auch Gespräche auf Gälisch nachgespielt sozusagen oder nachgestellt. Und wer sich diese Gegend da mal anschauen möchte und eben auch gerne auf den Spuren, das klingt so komisch, aber auf den Spuren des Massakers wandern möchte, der kann auch zu dem See Loch Leven fahren. Auch da waren wir leider nicht, aber das ist wohl ein riesiger See mit einem Umfang von 16 Kilometer, in dem sich eine Grabinsel befindet und auf der wurden damals die Clan-Chiefs begraben und da soll wohl auch Alistair McIan bestattet sein.
Ja, also man muss halt wirklich sagen, diese Highlands die sind riesig, sie haben sehr viele Highlights. Und ja, wir haben nicht alles gesehen in den 4-5 Tagen, die wir da waren, wie denn auch. Aber ja, ich würde es auf jeden Fall noch mal wagen und mir vielleicht diese Chief-Insel anschauen.
Bei einer Sache bin ich auch richtig traurig, dass wir die nicht gesehen haben. Und zwar soll es wohl heute noch an manchen Orten, zum Beispiel auch in Gaststätten, Schildern geben, die Hausierern und Campbells den Zutritt verweigern. Und es soll wohl auch heute noch ein Sprichwort geben, das heißt Never trust a Campbell, also vertraue keinem Campbell, was wohl auch so schottische Kinder heute noch lernen.
Das ist funny.
Es ist funny, es ist aber auch ein bisschen fies, weil die Campbells am Ende ja auch nur ein Spielball des Königshauses oder der mächtige Elite quasi waren. Und
das ist fies für alle, die jetzt irgendwie den Namen Campbell halt
auch für die.
auch für, also.
Ganz genau. Zum Abschluss habe ich noch einen Buchtipp. Also wer jetzt das Thema spannend fand, wer auch Bücher auf Englisch liest, Dem empfehle ich ein Buch von Susan Fletcher. Das wurde mir nämlich in einer kleinen Buchhandlung in Fort William, also auch in den Highlands, empfohlen von der Buchhändlerin. Und es wurde unter zwei Titeln veröffentlicht, und zwar Witchlight und Korak. Das ist aber das gleiche Buch. Und da wird nämlich das Glencoe-Massaker, auch die Zeit davor und danach, aus der Sicht einer Frau geschildert, die als Hexe verfolgt wurde im 17. Jahrhundert und die eben in Glencoe Unterschlupf und Sicherheit findet und eben ganz eng mit den McDonalds da zusammengelebt hat. Das Buch ist natürlich fiktiv, aber es beruht auf den wahren Fakten, es erklärt die Hintergründe des Falls auch nochmal ganz gut und erzählt die Geschichte einfach sehr liebevoll und auch sehr naturverbunden nach.
Das klingt spannend. Also hast du es vielleicht auch auf deinem Buchblog schon rezensiert?
Das habe ich tatsächlich schon. Ist schon ein paar Monate her, aber man findet es da noch.
Sehr gut. Schaut da doch gerne mal nach. Bei Instagram heißt Nicole da Cheap and Cheerful. Findet ihr bestimmt noch viele tolle andere Bücher.
Vielen lieben Dank für die Werbung. Das war meine heutige Folge zu G wie Glencoe. Hast du noch irgendwas zu ergänzen?
Nö, außer die Frage, die wir uns ja gegenseitig stellen. Also ich habe sie ja schon beantwortet. Würdest du nochmal mit mir in diese Gegend fahren oder würdest du unseren Hörenden empfehlen, mal in diese Gegend zu fahren?
Auf jeden Fall. Also ich glaube, bei keinem Ort, den ich bisher vorgestellt habe, würde ich so sehr eine Empfehlung aussprechen wie für Glencoe. Für Palermo kann ich es noch nicht sagen, da fahren wir jetzt erst dieses Jahr hin.
Das holen wir nach, diese
genau.
Empfehlung.
Aber Glencoe ist wirklich, ja, märchenhaft und auch ein sehr geschichtsträchtiger Ort. Also ein Ort, wo man auch einfach irgendwie die Geschichte spürt, finde ich.
Ja, absolut. Also uns hat es zu diesem Podcast inspiriert, du hast es ja sehr schön gesagt, einfach weil man so gut Dinge, wenn man sie erlebt, so toll erzählen kann, und das wollten wir eben hier auch in diesem Podcast machen, und ich finde, du hast das diese Woche wieder sehr gut gemacht.
Vielen lieben Dank. Dann wollen wir doch jetzt auch mal zu dem letzten Teil dieser Folge kommen, und zwar zu der Auslosung, über welchen Buchstaben oder über welchen Ort du uns denn in 2 Wochen eine Geschichte erzählst, und wir machen es wie immer, ich sag A, du sagst Stopp.
Alles klar.
A.
Stopp.
J wie Joachim.
Sehr gut. Wir müssen endlich aufhören, dann Städtenamen zu sagen, sonst ist das ärgerlich. Aber Joachim ist ja zum Glück kein Städtename. Zumindest kenne ich keine Stadt, die so heißt.
Ich kenne auch keine Stadt, die so heißt.
Sehr gut. Dann bist du bestimmt genauso gespannt wie unsere Zuhörenden, wofür ich mich entscheiden werde. Ich bin, by the way, auch gespannt. Und dann hören wir uns in 2 Wochen wieder mit meiner Geschichte zum Buchstaben J.
Ich freue mich und sage vielen lieben Dank fürs Zuhören.